das wir beobachten können, in all diesen Studien, die gemacht worden sind, hat das nie funktioniert, dass man Tiere oder Menschen mit dem natürlichen Übertragungsweg, da war es nie der Fall, dass man eine Ansteckung im Experiment, im kontrollierten Experiment zeigen konnte.
Das stellt ja im Prinzip fast alles, was uns in Richtung Schulmedizin beigebracht wurde oder woran wir glauben, also das gesamte System, das steht ja auf absolut tönernen Füßen. Ne?
Das ist klarer wissenschaftlicher Betrug, weil einige Virologen das auch ganz klar wissen.
Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich auf Marvin, den Pressesprecher von Next Level. Er wird uns gleich noch erzählen, was das genau bedeutet. Aber erstmal herzlich willkommen, Marvin.
Danke für die Einladung. Yes, danke.
Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist. Was macht ihr da bei Next Level?
Ja, Next Level ist ein gemeinschaftliches Projekt von einem größeren Team, was sich mit gesundheitlichen Themen in erster Linie beschäftigt, immer mit Bezug zur Wissenschaft. Das heißt, wir nennen uns quasi Wissenschaftsplattform. Wir kümmern uns um alle möglichen gesundheitsrelevanten Themen. Wir werten Studien aus. Wir schauen uns eben an, wie man auch im Bereich der Ernährung gesund sein kann. Wir betrachten natürlich auch Themen wie Nahrungsergänzungsmittel, Vitamine. Aber auch unser großes Hauptthema ist eigentlich sozusagen die Virologie. Und deswegen sind wir auch in der Zeit, in der Corona-Zeit, sehr, sehr bekannt geworden. Viele kennen uns wahrscheinlich aus der Zeit, einige vielleicht auch nicht. Und zwar haben wir uns in der Zeit auch intensiv natürlich mit dem Thema kritisch auseinandergesetzt. Also das kommt noch dazu, wir sind nicht einfach nur eine Wissenschaftsplattform wie jede andere, sondern oder wie jedes andere Wissenschaftsmagazin, sondern wir sind sehr, sehr kritisch. Und wir betreiben auch sehr viel investigativen Journalismus. Das heißt, wir stellen Anfragen an Behörden, wir stellen Anfragen an Institute und wir versuchen im Prinzip hier investigativ in der Wissenschaftsszene aufzudecken, was sozusagen weltweit sehr, sehr wenig Leute machen. Und genau, wir haben eben auch eine App, wo wir eben diese ganzen Dinge sozusagen einfließen lassen. Und unser Hauptthema ist definitiv die Virologie.
Spannend.
Weitergefasst das Thema, also Krankheiten eigentlich, ja. Jeder kennt es. Wir glauben alle, dass wir uns anstecken können bei anderen Leuten, dass das durch Krankheitserreger wie zum Beispiel Viren übertragen wird. Und dann entstehen auch solche Zeiten wie jetzt mit Corona, Pandemien und so weiter. Impfungen ist natürlich da auch ein Thema, Medikamente, Behandlungen. Und das ist ein riesengroßes Thema und genau.
Genau, also die komplette Schulmedizin oder fast die komplette Schulmedizin baut ja darauf auf. Wie ist das denn jetzt genau? Also ich habe mal irgendwo gelesen, dass damals als diese starken, es ging immer um diese spanische Grippe, ne? Das war ist ja so ein Thema, was immer mal wieder hervorgeholt wird. Und da habe ich mal gelesen, dass man dort Tests gemacht hat, dass Menschen sogar den Speichel von befallenen Soldaten und so weiter angefasst haben oder berührt haben oder damit in Kontakt gekommen sind, ohne dass sie selber irgendwas bekommen haben. Das ist auf jeden Fall interessant. Also und wir kennen natürlich auch, wenn man irgendwo jetzt zum Beispiel hier, ne, also ging gerade in Portugal Windpocken rum, also jetzt in Südportugal bei den Kindern. Und dann sind halt viele Kinder haben halt Windpocken bekommen. Und dann glauben natürlich alle, dass Windpockenviren dafür sorgen, dass die Kinder angesteckt werden, ne, von den anderen. Aber wie siehst du das? Was sind die Ergebnisse von eurer Forschung?
Ja, unsere Forschung ist ganzheitlich. Das heißt, wir schauen nicht nur auf das Thema Erreger, also als mögliche Hypothese. Das ist ja erstmal eine gute Hypothese. Man beobachtet, dass Leute gleichzeitig Symptome haben, gleichzeitig krank werden oder auch nacheinander. Und dann hat man die Idee, okay, vielleicht geht das irgendwie vom einen auf den anderen über. Und das ist eine Hypothese, die muss man dann wissenschaftlich testen. Und wie du schon gesagt hast, gerade jetzt in Zeiten der spanischen Grippe, aber auch danach mit Influenza und mit Masern und mit anderen Krankheiten auch mit SARS-CoV-2 übrigens, wurden immer wieder sogenannte Ansteckungsexperimente durchgeführt in der Wissenschaft, Und das ist auch einer der Hauptargumente von uns, dass wir beobachten können, in all diesen Studien, die gemacht worden sind, hat das nie funktioniert, dass man Tiere oder Menschen mit dem natürlichen Übertragungsweg, also nicht indem ich irgendwie einem Affen was ins Gehirn spritze, das ist schon klar, dass er dann Symptome entwickelt, aber einfach nur der natürliche Übertragungsweg, da war es nie der Fall, dass man eine Ansteckung im Experiment, im kontrollierten Experiment zeigen konnte. Und zur Zeit der spanischen Grippe waren da auch große, also Institute und Universitäten, die auch heute noch sehr bekannt sind, vertreten. Das heißt, die wissen das auch ganz genau, dass das nie erfolgreich war.
Nochmal zum Verständnis, das heißt, es findet ein Experiment statt. Man steckt zum Beispiel eine Person, die Grippe hat, zusammen mit einer anderen Person, die keine Grippe hat. Und dann wird die Person, die keine Grippe hat, bekommt dann trotzdem keine Grippe, oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, genau so. Also man geht da, heutzutage macht man das natürlich ein bisschen anders, aber früher, also im 20. Jahrhundert, hat man das relativ einfach und wissenschaftlich korrekt gemacht. Man hat halt 50 Leute genommen, die sehr krank waren, von denen man gesagt hat, die haben Influenza oder zum Beispiel spanische Grippe oder Masern-Symptome. Und dann hat man eben 50 Leute zu denen gebracht. In der Regel waren das halt Gefangene oder Insassen oder Soldaten in aller Regel. Und dann hat man halt geschaut, hat man verschiedene Experimente gemacht, zum Beispiel hat man einfach nur das Kontaktexperiment gemacht, wo die sich eben berühren mussten, miteinander sprechen mussten. Dann gab es Experimente immer wieder auch, wo man den Speichel trinken musste von den anderen. Sowas würde man heute auch nicht mehr machen, aber früher hat man das halt gemacht. Und also echte, richtige Wissenschaft. Dann gab es Experimente, wo man das Blut gespritzt bekommen hat von den Kranken. Dann gab es Experimente, wo man eben auch die küssen musste und so weiter. Also das wurde alles studiert, mehrfach. Und nie ist es gelungen, das ist ganz wichtig, nie ist es gelungen, auch nur eine einzige Ansteckung zu zeigen bei all diesen Versuchen. Und das zeigen sowohl die Studien als auch natürlich die entsprechenden Wissenschaftler aus der Zeit, die das, wir haben erst, ich glaube, gestern oder vorgestern auf unserem Telegram-Kanal einen Post dazu auch gemacht nochmal, dass einer der berühmtesten Virus-Befürworter der damaligen Zeit, der hat sozusagen das nochmal bestätigt, ja, dass kein einziges kontrolliertes Experiment jemals da funktioniert hat. Und nochmal deine Frage.
Das heißt, also das ist natürlich eine Hammer, also wirklich eine Hammer-Aussage beziehungsweise ein Hammer-Fakt.
Die bleiben einfach gesund. Also die Leute, die getestet werden in diesen Studien, in diesen Kontaktstudien oder Ansteckungsexperimenten, die kriegen halt diese Symptome nicht, die bleiben kerngesund. Wobei man ja davon ausgehen würde, dass die zumindest einige von denen irgendwie die gleichen Symptome bekommen. Ja,
wenn also schon alleine aus Angst, ne? Also
zum Beispiel, ja. Wenn diese Ansteckungshypothese korrekt ist und wenn es tatsächlich Krankheitserreger gibt, die uns krank machen, die dann von Person A, die krank ist, auf Person B, die gesund ist, übertragen werden können, da müsste ja zumindest mal einer in 100 Jahren in allen den Experimenten, die man gemacht hat, irgendwann müsste das ja mal klappen. Aber es klappt einfach nie. Und deswegen ist relativ gesichert, kann man wissenschaftlich sehr, sehr sicher sagen, dass das nicht nur bisher nicht geklappt hat, also dass es nicht bestätigt werden konnte, diese Hypothese, sondern man kann mit ziemlicher Sicherheit wissenschaftlich sagen, dass die Hypothese sogar widerlegt ist, dass es Krankheitserreger gibt. Ja, man kann natürlich in den nachfolgenden Experimenten, die moderne Virologie heute macht, die kann man natürlich separat nochmal für sich besprechen und kritisieren. Aber rein von diesem ganz einfachen Experiment, ich habe einen Kranken, ich habe einen Gesunden, der müsste sich ja irgendwie, da müsste eine Ansteckung stattfinden, das kann man wirklich ausschließen, das funktioniert einfach nicht. Und deswegen machen die Virologen etwas sehr Unwissenschaftliches, weil sie natürlich wissen, dass diese Experimente nicht funktionieren, weil man das immer und immer wieder gesehen hat, sagen sie zum einen, heutzutage machen wir solche Versuche nicht mehr, weil die wären unethisch. Obwohl es noch nie geklappt hat, sagen sie, es wäre unethisch. Und zweitens, was machen sie heute? Sie benutzen in der Regel Tiere und machen nicht mehr diese ehrlichen Kontaktversuche mit dem natürlichen Übertragungsweg, sondern, das habe ich ja auch gerade schon mal eingangs gesagt, sie benutzen dann gewisse Materialien und Substanzen, die sie den Tieren dann in den Körper spritzen oder in die Lunge pumpen zum Beispiel. Das heißt, dann entstehen...
Das ist dann natürlich ethisch, ne?
Genau. Das ist dann ethisch. Und dann entstehen natürlich auch die Symptome, die man, oder nicht mal die Symptome, die man eigentlich zur Krankheit zählen würde, sondern irgendwelche anderen Symptome, die übergeben sich, die bekommen Fieber oder die sterben dann, die Tiere. Und da, man will natürlich das sehen, ja, man will sehen, dass Symptome entstehen. Und dann hat man als Virologe natürlich die Möglichkeit zu sagen, hier, in dieser Lösung, die ich dem Affen ins Gehirn gespritzt habe, waren Viren drin. Und das ist nicht nur unwissenschaftlich an sich, sondern das eigentlich Unwissenschaftliche ist, dass sie keine Kontrollexperimente machen. Das heißt, ich nehme einen zweiten Affen, den spritze ich auch was ins Gehirn, aber ohne Virus sozusagen. Also die gleiche Substanz abzüglich der Sekrete, wo behauptet werden, da seien Viren drin. Und dieser Affe müsste dann quasi gesund bleiben. Ja, aber diese Kontrollexperimente macht man nicht, weil man natürlich...
Weil man weiß, dass es nicht funktioniert.
Genau. Also der Affe würde dann auch Symptome entwickeln, die gleichen. Und dann könnte man nicht sagen, das sei ein Virus. Und
aber das, ganze Biologie arbeitet so. Das ist ja Wissenschaftsbetrug,
oder nicht? Das ist absolut, das ist völlig korrekt. Das ist Wissenschaftsbetrug. Wir sind auch seit vielen Jahren gerichtlich in dem Bereich unterwegs. Wir haben viele Gerichtsverfahren auf allen Ebenen, bis zum Bundesverfassungsgericht aktuell sogar, in diesem Thema, weil das Wissenschaftsbetrug ist, ganz klar. Da gibt es auch nichts schön zu reden. Das ist klarer wissenschaftlicher Betrug, weil einige Virologen das auch ganz klar wissen, nicht nur durch uns, weil wir das immer wieder auch angezeigt haben, sondern es gibt auch andere, viele Gruppen, die das auch hinterfragen weltweit. Und wir sind jetzt so im deutschsprachigen Raum, sind wir die bekanntesten, aber es gibt natürlich im englischsprachigen Raum auch noch andere, die das machen. Und die Virologen wissen also ganz genau, was die Kritiker ihnen vorwerfen. Und dass das eben nicht wissenschaftlich korrekt ist. Und nicht nur das, sondern wir haben auch eigenständig diese Kontrollexperimente in Auftrag gegeben. Und siehe da, die bestätigen unsere Aussage. Nämlich, wenn man das korrekt wissenschaftlich kontrolliert, dann sieht man, dass auch in diesem Kontrollexperiment die Symptome entstehen oder die Beobachtungen entstehen, die man den Viren zuschreibt. Und das müssten die Virologen eigentlich machen, machen sie aber nicht. Deswegen haben wir und viele andere haben diese Kontrollexperimente gemacht. Ja, Stefan Lanker zum Beispiel hat die in Auftrag gegeben, schon 2015, aber auch zu Zeiten von Corona. Wir haben die ausgewertet. Wir haben auch andere Kontrollexperimente gemacht. Dann gibt es eine englischsprachige Gruppe, die das gemacht hat. Und es gibt auch Virologen, die das natürlich im 20. Jahrhundert gemacht haben, wie zum Beispiel diese kontrollierten Ansteckungsversuche, die immer gescheitert sind, über die wir gerade geredet haben. Oder es gibt auch Virologen, die haben diese Mikroskopbilder damals untersucht mit Kontrollexperimenten und haben gesehen, hey, wenn wir eine andere Zellkultur genauso behandeln wie die mit dem Virus, dann entstehen genau die gleichen Bilder, ja, diese Bilder, die sie uns immer zeigen, die entstehen auch in der gesunden Probe, wenn ich einfach nur gesundes Material dazu gebe. Und das wurde alles publiziert, da steht alles in vielen Studien. Die alten Virologen, sage ich mal, aus den 40er, 50er, 60er Jahren, die waren sehr ehrlich, die haben das geschrieben, dass das nicht funktioniert, dass es keinen Nachweis dafür gibt, zum Beispiel für das Poliovirus. Ja, da gibt es riesige Studien, die da sagen, es gibt gar keinen Nachweis für, auch nicht elektronenmikroskopisch. In allen Aufnahmen sehen wir die gleichen Strukturen, auch in den gesunden Proben. Und die heutige Virologie hat sich komplett davon verabschiedet. Ja, die sind extrem unwissenschaftlich unterwegs. Und man muss das schon als Ideologie oder Religion fast schon bezeichnen. Ja. Und ja, das ist eines unserer Hauptthemen. Und jetzt können natürlich Leute fragen, ja, okay, das ist irgendwie ein Thema für Nerds oder so. Mag sein bis vor ein paar Jahren, aber man hat ja gesehen, spätestens jetzt mit Corona, eigentlich auch schon vorher mit HIV, SARS-1, Vogelgrippe, Schweinegrippe und so weiter und so fort. Aber das hat nicht so viele Leute gestört im Alltag. Aber jetzt bei Corona hat man ja wirklich gesehen, wohin das führen kann, wenn man diesem Aberglaube folgt, diesem unwissenschaftlichen Betrug und dann auch dieser riesige Rattenschwanz, der dahinter ist. Ja, Kontaktsperren, Ausgangssperren, Impfungen, Masken, Einschränkungen und so weiter. Das heißt,
also mir kommen natürlich sehr viele Bemerkungen zu dem Thema. Also zum einen würden natürlich jetzt viele Leute sagen, aber wieso? Man weiß doch, dass wenn irgendwo im Kindergarten Masern oder Windpocken oder irgendwie sowas ausbricht, dass dann ganz viele andere Kinder das auch bekommen. Das ist doch irgendwie, das kann man doch beobachten. Was sagst du denn dazu?
Ja, dazu sage ich, dass das erstmal eine völlig richtige Einschätzung ist und auch eine völlig richtige Beobachtung. Man muss es differenziert betrachten. Und zwar, wir müssen, wenn wir solche Beobachtungen machen, gewisse Hypothesen entwickeln, die man dann wissenschaftlich testen kann. Und ich mache mal ein Beispiel. Wenn man jetzt auf einem Schiff ist und dann gibt es sehr viel so Wellengang, ja, starken Wellengang, dann kommen ja auch einige Leute, nicht alle, aber einige Leute kommen dann hoch aufs Deck und müssen sich übergeben. Da sagt ja dann auch keiner, oh, das hat sich jetzt irgendwie, die haben sich angesteckt oder das war jetzt viral, sondern da wissen wir sofort, ah, weil wir das gesagt bekommen haben, das ist Seekrankheit, das ist wegen den Wellen. Das heißt, wir wissen, was der Grund ist. Bei diesem Thema Masern oder bei Influenza oder so, da ist es gar nicht so klar, ja, was der Auslöser ist. Und ich mache das jetzt mal ganz wissenschaftlich einfach, sodass das jeder verstehen kann. In der Wissenschaft spricht man von Reproduzierbarkeit. Das heißt, wenn ich ganz genau weiß, was der Auslöser ist, dann kann ich das reproduzieren auf Knopfdruck. Das heißt, hey, ich kann sagen, Leute, ich nehme 100 Leute mit, kommt mit mir aufs Schiff, wir fahren dahin, wo die Wellen sind und ich kann das Symptom reproduzieren. Mit Masern oder mit Influenza kann ich das nicht einfach so machen. Ich kann nicht einfach 100 Leute nehmen, irgendwo mit denen hinfahren und sagen, so, jetzt kriegen x Leute davon Masern. Ich kenne den Auslöser nicht. Wir haben Vermutungen. Und wir haben sehr viele gute Experimente, wissenschaftliche Daten dazu. Auch Dr. Harmer, vielleicht sagt das den einen oder anderen was, der mit den 5 biologischen Naturgesetzen quasi nochmal einen anderen Ansatz gefahren ist. Der hat gesagt, okay, wir müssen auch die psychologische Ebene mit einbeziehen. Ja, was ist zum Beispiel mit Ängsten, mit Panik, mit Dingen, die im Alltag passieren, beziehungstechnisch oder andere Dinge? Wie wirken die sich denn auf die Gesundheit aus? Das haben wir auf dem Schirm, plus natürlich Themen wie Ernährung, Umwelteinflüsse, Gifte, Belastung und Stress. Natürlich all diese Komponenten muss man halt ganzheitlich betrachten. Und man kann nicht einfach nur, wie die Virologen das machen, das alles ignorieren und nur, oder auch die Schulmedizin, und nur auf Krankheitserreger gehen, für die es nicht mal einen Nachweis gibt. Ja? Das ist ja das Schlimme daran. Hätten wir zumindest einen Nachweis für diese Krankheitserreger, dann wäre das ja legitim, dass man auch in dem Spiel sich da aufhält. Aber wenn es nicht mal das ist nur eine Hypothese, die tausendmal widerlegt ist, in tausenden von Experimenten, nie bestätigt wurde.
Das heißt, die Hypothese, dass Viren Krankheiten verursachen?
Genau, die ist definitiv, erstmal ist sie nicht bestätigt, das haben wir ja gerade besprochen, aber ich würde sogar behaupten, die ist sogar widerlegt, weil wir so viele Experimente haben und immer, wenn man die Kontrollexperimente macht, funktioniert das nicht. Das heißt, sowohl bei den Masken, ja, findet man, dass sie nicht funktionieren in Kontrollexperimenten. Bei den Impfungen funktioniert das nicht. Bei den ganzen Laborexperimenten, die Virologen machen, findet man heraus, dass das nicht funktioniert, wenn man Kontrollexperimente macht. Bei den Ansteckungsversuchen, über die wir gerade geredet haben, funktioniert das nicht. Das heißt, egal was man macht, es funktioniert nicht. Das heißt, ich kann nicht zeigen, dass ich irgendein Teilchen finde, irgendein Partikel finde, das sowieso nicht, aber ich kann auch nicht zeigen, dass ich mit irgendeiner Substanz jemanden krank machen kann über einen natürlichen Übertragungsweg. Oder dass ich mit der Maske mich vor Symptomen schützen kann oder so, oder mit Abstand zum Beispiel oder besserer Hygiene. All das funktioniert nicht im Experiment. Wir glauben, dass das funktioniert, aber wissenschaftlich funktioniert das nicht. Ja, da gibt es riesige Studien zu, kontrollierte Studien, kann man alle bei uns auf dem Kanal finden. Keine kontrollierte Studie hat jemals zeigen können, dass Masken schützen oder dass Impfungen wirksam sind oder schützen vor Symptomen. Da, wenn dich das interessiert, können wir da nochmal im Detail in diese Dinge reingehen. Warum?
Ja, super, super gerne, weil es ist ja wirklich so, dass das, was du sagst, also erstens mal würde ich sagen, die wenigsten Menschen wissen davon. Ne? Das ist ja, also das stellt ja im Prinzip fast alles, was uns in Richtung Schulmedizin beigebracht wurde oder woran wir glauben, dass, also das gesamte System. Das steht ja auf absolut tönernen Füßen. Ne? Das heißt, du sagst, es gibt keinen, also es ist ein Virus, wurde niemals nachgewiesen.
Genau, das ist unser Standpunkt bei Next Level. Auch unser, sag ich mal, unser prominentester Standpunkt. Wir sagen aber nicht nur das bei Viren, sondern auch bei vielen anderen Dingen, die in der Wissenschaft einfach behauptet werden, die aber in Wahrheit nur Gedankenmodelle sind. Gedankenmodell bedeutet, Menschen beobachten was und müssen oder haben automatisch so eine Idee, was könnte das sein, eine Hypothese, und bauen sich da ein Modell zusammen. Zum Beispiel, wir sehen, dass man krank wird, unser Gedankenmodell ist jetzt ein Virus, was übertragen wird. Aber das Virus hat so nie jemand gesehen oder nachgewiesen. Es ist aber ein Gedankenmodell. Andere Modelle, Gedankenmodelle sind zum Beispiel Moleküle oder Atome. Wirklich, wirklich sehen kann man die nicht. Man kann sie nur mit indirekten Methoden sozusagen behaupten, aber die sind so klein, die entziehen sich unserer Erkenntnisgrenze. Man kann sie nicht optisch sehen, ja, mit Lichtmikroskopen oder mit was auch immer für Apparaturen. Man kann nur indirekt zum Beispiel mit gewissen elektrischen Signalen arbeiten und dann kann man sagen, ja, behaupten jetzt oder wir nehmen an, dass wir solche Strukturen im Inneren der Materie tatsächlich haben. Aber wirklich, wirklich ein gesicherter, fester Nachweis ist das am Ende nicht. Und das bezieht sich auf viele Dinge, nicht nur auf Viren, auf alles, was im Prinzip sehr, 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 sehr klein ist und oder als klein behauptet wird und was der Mensch in keiner optischen Untersuchung sehen kann.
Das heißt, all diese Dinge. Ein Virus kann man, also man kann ein Virus unter keinem Mikroskop der Welt irgendwie finden.
Unter keinem optischen Mikroskop. Was die Virologen machen, seit Mitte des 20. Jahrhunderts, ist sogenannte Elektronenmikroskope zu benutzen. Das sind aber keine optischen Mikroskope, also mit Linsen und Licht, sondern dort wird eine Probe genommen von einem kranken Menschen zum Beispiel, die stark bearbeitet wird. Das ist der erste Punkt. Das heißt, wir verändern das Material von dem Kranken sehr, sehr, sehr stark. Das ist gar nicht mehr das Originalmaterial, so wie es von dem Kranken kommt, sondern was machen die Virologen damit? Die packen da mehrere Antibiotika rein, verschiedene Varianten von Antibiotikern, um das zu desinfizieren, das Material. Dann bedampfen sie das mit Metall, damit der Strom vom Elektronenmikroskop das natürlich leitfähig gemacht wird, diese Probe. Dann wird die Probe fixiert zwischen Glasplatten oder auch anderweitig fixiert mit Harz oder anderen Materialien. Dann kommen viele andere chemische Substanzen da rein. Wird das Ganze in eine Vakuumkammer gepackt. Das heißt, jegliches Wasser, was in dieser Probe war, wird vorher entzogen und natürlich in der Vakuumkammer verdampft das letzte Wasser automatisch. Das heißt, diese Probe ist komplett degeneriert und hat nichts mehr mit dem zu tun, was man genommen hat ursprünglich. Dann packt man das ins Elektronenmikroskop, in diese Vakuumkammer, und dann werden starke Ströme, elektrische Ströme dadurch gejagt. Und je nachdem, wie stark die Widerstände sind, wird dann das wird dann umgewandelt mathematisch in ein Bild. Ja? Da, wo viel Widerstand ist, da sagt man, da ist sozusagen ein Partikel, ja, oder eine Materie, da wo wenig Widerstand ist, da ist dann ein Partikel, da wo viel Widerstand ist, da sagt man, da ist dann leer oder weniger Material. Und das wird dann umgerechnet in ein Bild. Also es ist quasi ein indirektes Verfahren. Und jetzt kommt aber das Wichtigste auch für die Zuschauer. Wenn ich das gleiche Experiment mache mit einer gesunden Probe, das heißt, ich nehme eine gesunde Probe, ich bedampfe die aber auch mit Metall, ich packe da die gleichen Antibiotika rein, ich entziehe dieser Zellkultur die komplette Nahrung, so wie die Virologen das machen, und nehme diese gesunde, degenerierte Probe und packe die in ein Elektronenmikroskop, dann beobachte ich exakt genau die gleichen Partikel oder Strukturen, die dann als Virus behauptet werden. Ohne Unterschied, ja. Keine Chance, das zu unterscheiden. Und das ist nämlich genau die Widerlegung, wissenschaftliche Widerlegung, dass wir es hier mit Partikeln zu tun haben, die nur in Kranken sind, ja, oder die irgendwie infektiös sind, weil die überall beobachtet werden. Selbst wenn ich, sagen wir mal, ich nehme irgendeine biologische Probe, egal von wo, ja, von irgendeinem Tier, was völlig gern gesund ist, von irgendeinem Menschen, finde ich diese Partikel immer, ja, wenn ich die entsprechenden Schritte befolge, die die Virologen anwenden, um dieses Material zu stressen und zu vergiften letztendlich, wegen den giftigen Antibiotikern, ich gerade auch erzählt, was sie damit machen.
Also das hört sich ja komplett verrückt an, was du da erzählst. Das ist ja wie Quacksalberei aus dem Mittelalter, ne? Also wo man irgendwie alle möglichen Sachen zusammengepanscht hat und gesagt hat, damit kann man jetzt Menschen heilen. Also
richtig, das ist nicht weit davon entfernt, auch gar nicht so weit entfernt von Alchemie. Was natürlich nochmal eine andere Motivation hat, aber grundsätzlich die Verfahren sind gar nicht mal so anders. Es ist Pseudowissenschaft. Erstens fehlen die Kontrollexperimente, das habe ich ja jetzt schon mehrfach gesagt, und auch was das bedeutet und warum die wichtig sind, die fehlen immer. Und es wird natürlich nicht mit natürlichen Prozessen gearbeitet, sondern mit Laborprozessen, die sehr, sehr stark verarbeitet werden, was die Kontrollexperimente umso wichtiger macht, weil wir sehr, sehr weit von der Natur entfernt sind. Und die Virologen behaupten dann eben, ausgehend von ihren unkontrollierten Beobachtungen, das seien dann Viren oder Beweise für irgendwelches Material. Und
das ist ja wie eine Religion, also wo einfach irgendwas behauptet wird, also es wird irgendeine Tatsache in die Welt gestellt und wenn du diese Behauptung in Frage stellst, dann wirst du als Ketzer wirklich, also es ist ja so, dass Wissenschaftler, Ärzte und so weiter, die das sich öffentlich dagegen stellen, dass sie teilweise ihren Job verlieren oder ihre Zulassung verlieren als Ärzte. Das ist ja im Prinzip wie eine Religion, ne?
Ja, das ist nicht nur wie eine Religion, sondern das ist tatsächlich eine Religion, die alle, also ich will jetzt über den Begriff Religion gar nicht negativ sprechen, sondern die Gemeinsamkeiten des Verhaltens von den Verantwortlichen, die sind einfach sehr, sehr ähnlich, wie du schon gesagt hast. Und übrigens auch in den Gerichten, in unseren Verfahren, wir reichen diese ganzen Studien ein, diese ganzen Kontrollen ein, die Gesetzestexte, die eindeutig sagen, vor allem in Deutschland im Infektionsschutzgesetz, direkt oben im Paragraph 1 steht drin, alle müssen wissenschaftlich arbeiten. Alles soll nach dem Stand der Wissenschaft und Technik erfolgen. Die Gerichte gehen da gar nicht drauf ein, die ignorieren das komplett. Wir reichen Originalpublikationen von Virologen ein, wir reichen offizielle Informationsfreiheitsanfragen, Antworten darauf vom Robert-Koch-Institut, von allen anderen großen Virologie-Instituten der Welt ein, in den Gerichten, schwarz auf weiß. Wir haben die Beweise, die haben uns das bestätigt, das RKI hat uns das schwarz auf weiß bestätigt, dass sie keine Kontrollexperimente machen bei Masern, bei SARS-CoV-2 und so weiter und so fort. Obwohl das wissenschaftlich vorgeschrieben ist, auch in Deutschland, vor allem in Deutschland, ja, laut Gesetz und deutscher Forschungsgemeinschaft, die schreiben vor, alle Methoden müssen kontrolliert werden. Jeder, der eine wissenschaftliche Ausbildung macht, lernt das im ersten Semester. Ja, alles muss kontrolliert werden und dokumentiert werden. Und die Gerichte ignorieren das komplett. Da wird nicht mal drauf eingegangen. Das wird einfach komplett ignoriert. Es wird gar nicht berücksichtigt. Ja, und das ist wirklich ja wie in einem schlechten Film, muss man sagen.
Ja, das würde man auch wirklich nicht glauben, wenn du das nicht so erzählen würdest. Wenn man sich überlegt, was da dranhängt, ne? Also wirklich eine Billionenindustrie, die einfach, wo unfassbar viel Geld gemacht wird, auf Kosten der Gesundheit der Menschen. Und das ist ja.
Und jetzt alleine. Das ist genau der Punkt, den du ansprichst, warum das alles auch so beschützt wird von allen Instanzen. Vielleicht, ich will jetzt nicht allen unterstellen, die da irgendwo beteiligt sind, dass sie das sozusagen bewusst beschützen, sondern es gibt einfach so eine Art Gruppenzwang oder Gruppendynamik. Und es wird halt immer mit der Mehrheit argumentiert, mit dem wissenschaftlichen Konsens, schulmedizinischen Konsens und so weiter und so fort. Das heißt, niemand prüft das eigentlich richtig. Und es wird einfach so hingenommen und natürlich die Big Player, die haben natürlich ihre finanziellen Interessen da im Hintergrund. Und das ist ja nicht nur die Virologie oder Impfungen in der Schulmedizin, sondern es erstreckt sich im Prinzip, unsere Kritik ist sehr weitläufig. Die erstreckt sich über Tumore, Krebs, bis hin zu DNA und Genetik und so weiter und so fort. Ja, zum Beispiel, was auch viele nicht wissen, wenn man jetzt auch Vaterschaftstests, DNA-Analysen, DNA-Tests und all das ganze Thema ist sowas von unwissenschaftlich, funktioniert auch gar nicht. Ja, das funktioniert einfach nicht, wie man in vielen Studien sehen kann. Und es ist nicht nur die Virologie, es ist die Genetik, es ist die gesamte Infektiologie, Bakteriologie, Keimtheorie. Es sind so viele Bereiche, die komplett sozusagen, eigentlich müssten die komplett resettet werden auf Null und wir müssten ganz sozusagen von vorne anfangen. In vielen Bereichen nicht, weil wir haben schon relativ gute Vorstellungen davon, was die Gesundheit tatsächlich beeinflusst, aber es sind definitiv keine Krankheitserreger, Stand heute, ja, kann man das so definitiv sagen.
Was ja im Umkehrschluss bedeutet, dass Impfungen gar nicht funktionieren können, richtig?
Das ist korrekt. Also ich will, das ist ein ganz wichtiger Punkt, so wie man behauptet, dass eine Impfung funktioniert, nämlich dass sie eben eine körperliche Reaktion hervorruft, die Antikörper produziert und die dann sozusagen sich auf die Viren sozusagen festsetzen und die eliminieren, so kann es jedenfalls nicht funktionieren. Es wäre theoretisch denkbar, dass ein Serum, was man sich injiziert, dich irgendwie gesünder macht, ja. Das ist nicht ausgeschlossen, aber in dem Prinzip, wie es jetzt in den klassischen Impfungen der Fall ist, das ist völlig widerlegt, übrigens auch in den Studien widerlegt. Nicht nur, weil es gar keinen Nachweis für Viren gibt, sondern in den Impfstoffstudien sieht man das auch. Wie haben sie das bei Corona gemacht? Vor Corona war die Hauptkritik der sogenannten Impfkritiker, ja, dass es ja gar keine kontrollierten, placebo-kontrollierten Studien doppelverblindet randomisiert gibt bei Impfungen. Das war auch weitestgehend der Fall, ja. Diese Kritik konnten sie sich bei Corona nicht mehr erlauben. Das heißt, was haben sie gemacht? Sie haben, Pfizer-BioNTech zum Beispiel, sie haben in ihren Impfstoffstudien tatsächlich zum allerersten Mal große kontrollierte, randomisierte Placebo-Studien gemacht mit Kochsalz in der zweiten Gruppe sozusagen, ja, und randomisiert. Jetzt kommt aber der Trick, ja, die sogenannte schwarze Magie. Wie haben sie die Täuschung hinbekommen? Sie haben nicht auf Symptome geguckt, denn, jetzt kommt ganz wichtig, jeder kann das in der Studie von BioNTech Pfizer nachlesen, unten im Kleingedruckten, bei Suspected COVID-19 Cases. In beiden Gruppen waren gleich viele Menschen krank. Exakt die gleichen Symptome, sowohl in der Impfstoffgruppe als auch in der Placebo-Gruppe. Der Unterschied war einzig und alleine der PCR-Test. Aber die reale Gesundheit, die reale Symptomatik war komplett gleich. Das heißt, sie haben es irgendwie hinbekommen in diesen Studien, dass in der Impfstoffgruppe der PCR-Test anders ausgefallen ist als in der Placebo-Gruppe. Der PCR-Test ist natürlich in keinster Weise irgendwie ein valider Nachweis, aber die reine klinische Gesundheit war identisch. In beiden Gruppen waren gleich viele Leute krank. In der einen Gruppe von den Impfungen sind sogar mehr Leute gestorben. Also von daher, wenn man die reale Gesundheit beurteilt, gibt es einfach überhaupt keinen Unterschied. Und das ist in allen Impfstoffstudien so. Es gab bis heute noch nie einen wissenschaftlichen Nachweis, dass eine Impfung tatsächlich gesundheitlich schützt. Vor Corona, wie haben sie es da gemacht? Da haben sie es natürlich auch nicht über die Gesundheit gemacht, sondern da haben sie es über den sogenannten Antikörper-Titer gemacht für die Marktzulassung der Impfung. Sie konnten nie zeigen, dass die Impfstoffgruppe gesünder ist. Das konnten sie noch nie zeigen. Also haben sie einen Trick gesucht. Ja, bei Corona war es der PCR-Test, vorher war es der Antikörper-Titer. Mhm. Und da haben sie, also wie haben sie es gemacht? Wie war der Trick konkret? In den Impfungen, in den Impfstoffgruppen, waren sogenannte Wirkverstärker oder Adjuvantien in den Impfungen, nämlich in der Regel eine Aluminiumverbindung, ja, oder Aluminiumhydroxid oder ganz früher auch noch Thiomersal, also eine Quecksilberverbindung.
Was ja beides toxisch ist.
Genau. Diese Toxine, ja, diese giftigen Substanzen führen dazu, dass im Körper eine gewisse Substanz sozusagen gebildet wird, die dann natürlich den Körper repariert, ja, gegen diesen Schaden, der da gesetzt wurde. Und dieser wird dann als Antikörpertiter bewertet. Und wenn man dann sieht, aha, in der einen Gruppe, da ist der Antikörpertiter höher, ja, als in der anderen, das reicht dann schon für die Marktzulassung. Und so wurden Impfungen viele Jahrzehnte eben zugelassen und auch bewertet. Nur nach diesem Kriterium wurden die Impfungen.
Also das heißt, das muss man sich nochmal wirklich deutlich machen. Also man hat, um die Zulassung der Impfstoffe zu bekommen, also diesen Impfstoffen hochgiftige Materialien wie Aluminium oder Quecksilber zugesetzt, wo man ja weiß, dass es toxisch ist, nur damit sie die Zulassung bekommen.
Genau, richtig. Natürlich, warum macht man das? Weil viele in der kritischen Aufklärungsszene behaupten ja, das wird mit Absicht so gemacht, damit die Impfungen irgendwie Schäden setzen oder giftig sind. Wir sehen das eher sehr pragmatisch. Man braucht da einfach einen sogenannten Surrogatmarker, also eine Ersatzmessung, die man machen kann, die man anbieten kann, weil man ja der Öffentlichkeit niemals zeigen konnte, dass Impfungen gesundheitlich ein besseres Ergebnis erzielen. Das heißt, man braucht immer irgendwelche indirekten Ersatzgrößen wie Antikörper-Titer oder PCR-Tests oder was auch immer für Methoden, um irgendwie argumentieren zu können gegenüber den Behörden und der Öffentlichkeit und so weiter, dass Impfungen eben sinnvoll sind, weil man es ja eben nicht über den ehrlichen wissenschaftlichen Weg machen konnte. Und genau, das heißt, man setzt diese giftigen Substanzen da in einem gewissen Maß zu, so dass eben diese Reaktion zu messen ist im Körper. Und dann wird halt behauptet, das stimmt nämlich auch nicht, dass diese Reaktion, diese Antikörper, dass sie spezifisch seien. Ja, nur für ein bestimmtes Virus ganz spezifische Antikörpertiter, das stimmt aber nicht. Die Antikörper, diese Substanz, die da gebildet wird, die ist überhaupt nicht spezifisch. Die bindet im Experiment an alles. Ja, man braucht, je nachdem, wie man das im Labor einstellt, die Flüssigkeit, welche Chemikalien man dazu gibt, welche Temperatur und Luftfeuchtigkeit und so, kann man alle Bindungen erreichen. Und das ist ein weiteres Problem. Die Virologen, die diese Experimente machen, und übrigens auch die Bioinformatiker, da können wir gleich auch nochmal dazu kommen, das ist sehr interessant für die Zuschauer sicherlich. All diese Leute, die da beteiligt sind, sind nie verblindet. Verblindung bedeutet in der Wissenschaft, dass keiner weiß, vom Studienpersonal auch, dass welche Probe jetzt infiziert ist oder das Virus enthält und welche Probe zum Beispiel gesund ist, ja, oder welche Probe jetzt ein Geimpfter ist und welche ein Placebo. Die Virologen sind in der Regel, was heißt in der Regel, es gibt eigentlich keine Studie weltweit, wo ein Virologe verblindet ist. Und wir haben erst letzte Woche auf unserem Telegram-Kanal eine Antwort veröffentlicht von der höchsten wissenschaftlichen Institution, die Wissenschaft kontrolliert, aus England. Die deutsche Forschungsgemeinschaft in Deutschland hat das auch schon bestätigt in ihren Richtlinien, dass eben Verblindung wichtig ist. Aber auch in England haben die jetzt nochmal explizit uns schriftlich gegeben, dass selbst in virologischen Experimenten die Bioinformatiker und die Virologen müssen verblindet sein. Und das ist nie der Fall. Im RKI, überall sind die nie verblindet. Und jetzt nochmal.
Die wissen exakt, welche Probe was ist.
Genau, und sind natürlich dadurch auch entsprechend beeinflusst, biased auf Englisch, ja, voreingenommen. Die haben, also auf Deutsch in der Wissenschaft nennt man das Verzerrung. Die unterliegen einem gewissen Verzerrungsrisiko, weil sie natürlich genau wissen, welche Proben sind jetzt die Infizierten, wie müssen wir mit denen umgehen. Zum Beispiel auch, wenn man die Antikörperbindungen und so weiter misst, da kann man natürlich genau das Experiment beliebig oft wiederholen. Und wenn man wirklich verblinden würde, die Virologen, dann könnten sie das nicht mehr so einfach unterscheiden. Und wir haben ja gerade schon geklärt, dass sowohl in den Kontrollen als auch in den Experimenten die gleichen Bilder entstehen. Da wüsste ein Virologe überhaupt nicht, hey, wo ist jetzt hier das infizierte Material und wo ist das gesunde Material? Dieses Experiment wird sowieso nicht gemacht. Aber wenn sie es machen würden und verblindet wären, dann hätten sie überhaupt keine Chance mehr. Und jetzt nochmal zum Punkt, warum spreche ich jetzt nochmal die Bioinformatiker an? Was haben die denn damit zu tun? Das ist sehr interessant. Die moderne Virologie macht Folgendes. Wir können ja, das haben wir ja vorhin besprochen, die Viren nicht wirklich sehen und wirklich nicht wirklich nachweisen. Man spricht in der Wissenschaft oft auch vom Isolieren. Wir können die Viren nicht isolieren. Das haben vielleicht, der ein oder andere Zuschauer schon mal gehört, dass es keine Virusisolate gibt. Also wo man nur diese Partikel für sich hat, frei von allen anderen Dingen. Ich habe dieses Virus in einer Lösung zum Beispiel und kann das jetzt in die Luft sprühen und damit Tiere krank machen. Ja, sowas haben wir nicht, sowas gab es noch nie. Und weil es das nicht gibt, weil niemand ein Virus jemals gesehen hat oder isoliert hat, gehen die Virologen mit ihren Bioinformatikern ins Labor weiter an den Computer und versuchen am Computer mathematisch ein Modell zu errechnen, wie ein Virus aussehen könnte. Ja. Und da geht es sozusagen in den Bereich der Genomsequenzierung, das haben vielleicht auch schon mal einige gehört. Dieser ganze Ast, der dahinter kommt, der ist auch nicht kontrolliert und nicht verblindet. Das heißt, auch hier ist es so, wenn man diesen Bioinformatikern die gesunden Proben gibt, die gleich behandelt wurde, können sie aus diesen Proben exakt die gleichen Viren errechnen wie in den Krankenproben. Das haben wir selber auch schon bewiesen und durchgeführt und wir haben das auch bestätigen lassen von einigen Virologen, zum Beispiel von dem vom Universitätsklinikum in Nizza. Die haben uns das bestätigt, dass das in der Tat bei denen auch funktioniert hat. Und zwar, man nimmt eine gesunde Probe, man behandelt diese gesunde Probe exakt so wie die kranke Probe, also mit den Antibiotikern, mit den Zell, Giften, man entzieht die Nährbodenlösung und so weiter und so fort. Dann gibt man die weiter zu den Bioinformatikern und sagt den Bioinformatikern, sequenzier mal jetzt diese Probe von dem Gesunden und versuch mal SARS-CoV-2 zu finden, Masern zu finden, HIV zu finden, Polio, egal, you name it, egal welches Virus, der Computer wird mit den richtigen Parametern und den richtigen Einstellungen jedes Genom errechnen können. Und wenn nicht, dann kann man als Virologe oder als Bioinformatiker auch nochmal ein bisschen nachhelfen mit zum Beispiel nochmal ein bisschen PCR, ja. Das heißt, man vermehrt das Material, sodass der Computer mehr Bausteine findet, die er zusammensetzen kann und so weiter und so fort. Also, es ist eine absolute Pseudowissenschaft, es ist absoluter Betrug, das muss man ganz klar so sagen. Und ja, wir setzen uns eben sehr, sehr stark seit vielen Jahren dafür ein, dass das aufgeklärt wird, dass immer mehr Menschen das auch verstehen. Und wir bieten jedem Virologen öffentliche Debatten an. Ich war auch schon an der Uni Hamburg, habe da mit dem Chef Mikrobiologen gesprochen im Interview. Wir hatten viele Interviews, wir hatten viele Gerichtsverfahren. Das ist alles bei uns veröffentlicht. Wer sich dafür interessiert, kann das alles auf unserer Internetseite, in unserer App Nexica oder auf unserem Telegram-Kanal alles nachlesen.
Also ja. Das ist ja, also was du so sagst, das ist ja eigentlich unglaublich. Und woran liegt es denn, dass, also diese Dinge, die du sagst, die müssen ja logischerweise bekannt sein, aber wie kommt es denn, dass diese ganzen Substanzen, die ja, wie du schon gesagt hast, auf Wissenschaftsbetrug basieren, wie kommt es denn, dass die alle zugelassen werden?
Ja, in der Regel liegt es an zwei Dingen, würde ich mal behaupten. Das eine sind natürlich die riesigen monetären Anreize und Interessen, die den einen oder anderen da sicherlich ein bisschen beruhigen. Der andere Punkt ist natürlich der ideologische feste Glauben daran. Wenn man von Anfang an den Kindern beibringt, dass es Viren gibt und Krankheiten ansteckbar sind und so, dann wächst man natürlich a priori, also von vornherein, mit diesem Gedankenmodell auf. Und das ist dann eine ganz feste Glaubensrichtung und Voraussetzung. Und man wird, also nur wenige Menschen werden dann bereit sein, das zu hinterfragen, was man als völlig gegeben angenommen hat und fest im Gehirn sozusagen verbaut ist. Das ist also eine Mischung aus diesen beiden Faktoren. In den Zulassungsbehörden, bei der EMA zum Beispiel oder beim Paul-Ehrlich-Institut in Deutschland, da sitzen natürlich Leute, die genauso denken. Das heißt, zum einen haben die diese virologische Brille auf. Das heißt, die glauben ganz, ganz, ganz fest und stark daran, dass es Viren und Krankheitserreger geben muss und suchen also dann nur nach eben Bestätigungen in diesem Bereich. Aber würden niemals bereit sein, das nochmal von vorne sich anzuschauen und zu hinterfragen, reagieren sehr, sehr allergisch darauf, wenn man sie darauf anspricht, dass da keine Kontrollen gemacht worden sind. Erstmal wird man eher komplett ignoriert und manchmal geben sie es zu, ja. Aber das nützt uns auch nichts. Wir haben es schwarz auf weiß von über 200 Institutionen weltweit und jetzt zuletzt sogar vom RKI schwarz auf weiß bekommen, dass sie keine Kontrollexperimente machen. Und das interessiert anscheinend überhaupt niemanden, obwohl jeder Wissenschaftler sofort die Hände über den Kopf zusammenschlagen müsste. Ja, das ist man kann das nur als tiefe Hypnose bezeichnen und natürlich, ja, der Druck auch. Ja, in Zulassungsbehörden sitzen natürlich irgendwelche Ärzte oder Wissenschaftler, Juniorwissenschaftler und so weiter. Wenn da einer auf die Idee kommen würde, einen Impfstoff irgendwie kritisch zu hinterfragen, da brauchen wir nur bis 3 zu zählen, um zu wissen, was mit dem passieren würde. Ja, man sieht das ja auch mit Richtern, die da etwas kritischer mit umgegangen sind oder mit anderen Wissenschaftlern und Leuten, die werden zerfleischt, ja, in der Gesellschaft, weil man hat, zum einen hat man diese Massenpsychologie, die quasi dieses Modell verfolgt und natürlich irgendwo ist es immer auf finanziellen Anreizen auch basierend, weil wenn man das wirklich alles komplett hinterfragen würde, dann, wie du schon gesagt hast, da würde eine billionenschwere Industrie von heute auf morgen komplett im Boden zusammenbrechen. Alle Impfstoffe würden unnötig sein. Die meisten Medikamente, die meisten Therapien, die meisten Behandlungen würden nicht mehr in Anwendung kommen, nicht mehr Anwendung finden. sämtliche Professoren, Wissenschaftler würden ihren Job verlieren, sämtliche Institutionen und so weiter. Also das wäre gar nicht vorstellbar, was dann passieren würde. Das wäre eine Eruption sondergleichen. Und natürlich ist ja ganz menschlich auch, dass da eine gewisse Schutzwirkung einfach dann auch da ist, ja.
Ja, das ist ein bisschen wie, dass Galileo irgendwann mal die These aufgestellt hat, dass die Erde rund ist. Und das ist halt, und der ganze Glauben damals hat ja darauf basiert, dass die Erde nicht rund ist. Und das ist ja jetzt auch, es ist ja ein Glaube, ne? Also durch unendliche Wiederholung von, also wie oft haben wir gehört, dass eben Viren Krankheiten verursachen und dass Impfungen eben vor Krankheiten schützen und so weiter. Das haben wir ja tausende Male gehört oder gelesen. Und es wird noch von allen anderen wiederholt und du musst halt einen sehr offenen Geist haben, um das mal zu hinterfragen, ne? Oder und es ist ja so, ich meine, das ist ja schon echt interessant, dass du dir das nicht einfach so ausdenkst, sondern ihr das wirklich tausendfach überprüft habt. Das ist ja was ganz anderes, als wenn jetzt einer daherkommen würde und würde sagen, ich glaube das alles nicht, ne? Beweis mir, dass es anders ist, aber es ist ja bewiesen, dass es nicht so ist, wie uns das erzählt wird. Das ist ja das Verrückte daran.
Genau. Wir versuchen natürlich auch mehr und mehr aus dieser Telegram-Blase, in der wir sind, natürlich auch rauszukommen. Auf YouTube war das bis vor einiger Zeit gar nicht möglich. Mittlerweile erlaubt uns YouTube mehr und mehr solche kritischen Beiträge auch zu machen, interessanterweise. Das heißt, wir sind auch mehr und mehr da jetzt vertreten. Aber letztendlich ist unser Hauptziel bei Next Level als Wissenschaftsplattform im Prinzip aufzuklären und nicht nur aufzuklären, sondern den Menschen auch selber zu erklären, hey, wie kann ich eigentlich mit einem offenen, sozusagen unbeeinflussten Verstand an solche Themen rangehen, ja, gerade auch jetzt im Alltag, wenn man jetzt zum Beispiel gewisse Symptome, Krankheiten hat oder medizinische Diagnosen bekommt, die ja oftmals sehr schwierig für Leute sind oder oftmals auch Panik ausüben oder wie kann ich mit gewissen anderen Situationen umgehen? Und wir sagen im Prinzip, okay, wie können wir im Prinzip als Gesellschaft möglichst logisch vorgehen, möglichst unvoreingenommen vorgehen? Wie schaffen wir es, Dinge ohne eine Ideologie dahinter kritisch zu hinterfragen, selbst wenn wir vielleicht die selber erstmal befürworten, ja? Beispiel jetzt für uns bei Next Level wäre das jetzt so, wenn wir jetzt ein gutes Experiment machen würden und es würde rauskommen, dass wir tatsächlich einen Krankheitserreger dort finden, dann wäre das für uns natürlich auch erstmal sehr, sehr schwer, weil wir die ganze Zeit davon ausgegangen sind, dass es keine gibt. Aber wir würden ziemlich schnell das versuchen zu replizieren, zu überprüfen. Und wenn wir sehen, dass die Experimente korrekt sind, dann würden wir sofort unsere Einstellungen ändern. Wir sind in keinster Weise dogmatisch oder ideologisch. Das gilt für alle Themen bei uns. Und das ist eben etwas, da würde ich mir wünschen, dass das eben bei allen Menschen so ablaufen würde. Und aber aufgrund der, natürlich ist ja klar, man muss irgendwie auch leben, finanziell durchkommen. Und deswegen haben die meisten Menschen eine gewisse Barriere bei Themen, die sie halt belasten, sage ich jetzt einmal mal. Hätte ich selber genauso, aber ich versuche zumindest möglichst offen damit umzugehen. Ja,
ja, ja. Ja, auf jeden Fall ist das sehr, also ich wusste das tatsächlich in dieser Form auch, also ich habe das schon immer so ähnlich vermutet, aber dass es so krass ist, das wusste ich tatsächlich nicht. Wie du das jetzt so sehr, sehr deutlich beschrieben hast, ihr Lieben, ich finde diesen Beitrag, ja, vielleicht einer der wichtigsten Beiträge, den wir überhaupt gebracht haben, der muss wirklich in die Welt. Deswegen teilt es gerne auf allen Kanälen, massenhaft, weil diese Informationen sind viel zu wenig bekannt. Und es ist jetzt im Zeitalter der Aufklärung, wo eben diese ganzen Falschwahrheiten, die uns über Jahrzehnte auf allen Ebenen verkauft wurden, also diese Zeit ist jetzt vorbei. Und wir brauchen dringend die Wahrheit, auch um unser Leben und unsere Gesundheit und unsere Erde schützen zu können. Deswegen teilt gerne auf allen Kanälen. Lieber Marvin, vielen, vielen Dank für deine Arbeit und dass du das eben so prägnant und eindrücklich und sehr gut verständlich mit uns geteilt hast.
Ja, freut mich. Danke auch, Matthias, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, uns hier vorzustellen, unsere Themen hier vorzustellen. Ist ja auch nicht selbstverständlich. Die meisten lehnen das ja eher ab, weil das auch, sage ich mal, sehr provokante und sehr, sag mal, auch Themen sind, wo man oft in eine gewisse Ecke dann direkt gedrängt wird. Und ja, vielen Dank. Freut mich natürlich, wenn das auch gut verständlich war für viele, denn das sind teilweise sehr, sehr, sehr komplexe Themen, aber ich versuche die immer möglichst sozusagen einfach rüberzubringen.
Ja, ist dir auch wirklich hervorragend gelungen. Vielen Dank dafür. Ja, ihr Lieben, also macht weiter so. Alles, alles Liebe und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.